NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Verena Gonsch. Herzlich willkommen. Heute haben wir einen besonderen Gast. Stefan Grünewald ist Psychologe und Geschäftsführer des Rheingold-Instituts. Und vor 5 Jahren hat er mit »Wie Deutschland tickt« schon einmal eine Analyse der deutschen Befindlichkeit vorgelegt. Jetzt folgt mit »Wir Krisenakrobaten« Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft die Fortsetzung. Und auch dieses Mal geht es um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Krisen unserer Zeit um? Herr Grünewald, schön, dass Sie da sind.
Frau Gonsch, hallihallo.
Wir Krisenakrobaten, das klingt so ein bisschen, als würden wir alle im Moment auf einem Seil balancieren. Was hat Sie zu diesem Bild inspiriert?
Ja, weil seit Jahren das Grundgefühl vieler Menschen ist, wir sind quasi umstellt von Krisen und diese Krisen fordern uns im Alltag heraus, weil sie mit großen Ohnmachtsgefühlen verbunden sind. Also man hat das Gefühl, diese Krisen sind mittlerweile ewige Wiedergänger, die haben eine Art Zombie-Qualität. Die Menschen haben den Eindruck, das kriegt man nicht mehr aus der Welt, egal ob es der Ukraine-Krieg ist, der seit Jahren andauert, der Klimawandel, der als ferne Drohkulisse durch Hitzewellen sich bemerkbar macht, die Migrationswellen, die immer wieder thematisiert werden, oder Corona, was dann im Herbst wieder aufflammt. Man hat das Gefühl, die Krisen kriegen wir nicht mehr abgearbeitet. Sie sind ewig da und das führt dazu, dass wir virtuose Umgangsformen, die beschreibe ich aus psychologischer Sicht in meinem Buch, entwickelt haben, wie wir uns selbst stabilisieren und wie wir trotz der Ohnmachtsgefühle so etwas wie Selbstwirksamkeit erfahren können.
Sie beschreiben ja ein Paradox. Also über 80% der Menschen, das habe ich in Ihrem Buch wieder gelernt, sagen ja, ich bin eigentlich ganz glücklich. Mein Leben ist wunderbar, Familie, Freunde, Arbeit, ich kann nicht meckern. Aber viele sagen, die politische Lage ist desaströs und die Folge ist offenbar, dass viele Menschen sich in ein privates Schneckenhaus zurückziehen.
Genau, und das ist die Folge, aber andererseits die Tatsache, dass die Menschen das Gefühl haben, die private Welt ist noch in Ordnung, hängt gerade mit diesem Rückzug zusammen. Also angesichts dieser Drohkulisse im Äußeren ziehen die Leute sich ins private Schneckenhaus zurück. Hier haben sie das Gefühl, hier ist noch Verfügbarkeit, hier ist die Welt in Ordnung, hier habe ich die Dinge noch im Blick und kann sie halbwegs regeln. Dieser Rückzug ins private Schneckenhaus ist verbunden mit einer Abtrennung der Welt da draußen. Also man spaltet seine Wirklichkeit auf in eine Eigenwelt und eine bedrohliche Außenwelt. Und vor die Außenwelt wird eine Art Verdrängungsvorhang gespannt. Man will da gar nicht hingucken. Also all das, was als unverfügbare Krise gilt, da verschließt man häufig die Augen. Dadurch hat man kurzfristig erstmal eine Beruhigung, weil man guckt weniger Nachrichten, die Menschen beschreiben uns, dass sie weniger heute Tagesthemen oder Zeitung lesen, weil der ständige Blick in den Krisenabgrund sie beunruhigt. Kurzfristig schafft das auch eine Beruhigung. Das heißt, diese große Diskrepanz, die Sie beschrieben haben, hohe Zuversicht im Privaten und nur noch 23% Vertrauen darauf, dass die Regierung und die Institutionen die Probleme in den Griff kriegen, also eine große Unzuversicht im Äußeren, das hängt mit diesem Mechanismus zusammen, den man jetzt kondensiert beschreiben kann. Also wir maximieren unsere private Zuversicht durch die Minimierung des Gesichtskreises.
Und greifen auf Strategien zurück, die wir in der Corona-Zeit ja wirklich ausführlichst üben konnten. Sie sagen Ausbau des Freundeskreises, die Hygge, also Ausbau der Wohlfühloase zu Hause, Fitness, Hobbys. Also wir greifen auf etwas zurück, was wir vor ein paar Jahren ja schon mal geübt haben.
Genau, gerade die Corona-Zeit ist sehr, sehr exemplarisch dafür, weil man gemerkt hat, aha, wir geraten in der Corona-Zeit in eine Situation großer Ohnmacht, weil wir von Feinden, diesen kleinen Viren, umgeben sind, die wir nicht sehen können. Und in der Corona-Zeit war zu beobachten, dass diese große Ohnmachtserfahrung dazu führte, dass man versuchte, wieder handlungsfähig zu werden. Also im ersten Schritt haben die Menschen wie wild gehamstert. Im zweiten Akt wurde dann, vor allen Dingen beim ersten Lockdown, wurde wie wild geputzt. Also der Frühjahrsputz 2020 hatte nie gekannte Dimensionen, weil man beim Putzen sichtbare Feinde zur Strecke bringen konnte und das Gefühl hatte, so in diesen privaten Bodenoffensiven, die man im Haushalt vollführte, wirklich machtvoll zu sein und sein Leben im Griff zu haben. Und dann im dritten Akt wurden die Baumärkte aufgesucht, mit Hämmern, Äxten, Schraubenziehern armierte und dadurch das Gefühl hatte, wehrhaft zu sein. Und selbst dieses Phänomen, für das wir international belächelt wurde, dieser massenhafte Kauf von Klopapier, hängt ein bisschen mit dieser Handlungsdemonstration zusammen. Denn wer Klopapier kauft, zeigt sich in der Welt, dass er in der größten Krise im doppelten Sinne geschäftstüchtig bleibt.
Man muss im Nachhinein ja ein bisschen drüber schmunzeln, aber es hat ja sicher psychologische Wirkungen gehabt. Und Sie sagen, ein zweiter Trend kommt dazu, den man ja auch auf politischer Ebene beobachten kann, den sogenannten Retro-Trend. Also wir sehen uns nach Jahrzehnten zurück, die wir vielleicht in der Jugend erlebt haben. Wir gehen in ABBA-Shows, in der Möbelindustrie zeigt sich das, in der Kleidung. Also es wird versucht, einen Zustand zu konservieren und Jahrzehnte, die es ja schon gar nicht mehr gibt. Aber wo man jetzt das Gefühl hat, da war doch noch alles wunderbar.
Genau, also zu Beginn des Ukraine-Kriegs hat der damalige Kanzler Olaf Scholz ja von einer Zeitenwende gesprochen. Die hat psychologisch betrachtet aber gar nicht stattgefunden. Wenn wir tiefen Interviews mit Menschen machen, erleben wir immer, es gibt wenig Aufbruchsstimmung, es gibt wenig Blick in die Zukunft. Man hat sich eher in eine Art Nachspielzeit eingerichtet. Das heißt, die Hoffnung ist, die Zustände, die uns vertraut sind, die wir seit Jahren kennen, die wollen wir noch mal ein paar Monate, vielleicht ein Jahr stabilisieren. Das heißt, der Zeithorizont ist drastisch geschrumpft. Die Menschen hoffen, diese Nachspielzeit noch auskosten zu können. Sie spielen buchstäblich auf Halten. Das führt aber dazu, dass uns auch wieder die Aufbruchstimmung fehlt. Uns fehlt so dieses Gefühl, dynamisch in die Zukunft zu gucken. Und dieses Gefühl holen wir uns zurück, indem wir Aufbruchsstimmungen der Vergangenheit recyceln, indem wir mit Wehmut, aber auch mit Werf an die 70er Jahre denken, mit ABBA, wo alles bunt und farbig wurde, wo die Emanzipationsbewegung aufkam, wo wir noch vital und handlungshungrig waren. Und wir erleben im Moment diese Halbwertszeit von recycelten Aufbruchsstimmungen, die ist sehr gering, dass ein Retro-Trend den nächsten ablöst. Wobei der Retro-Trend zwei Richtungen hat. Einerseits versuchen wir uns wieder in diese Aufbruchstimmung der Vergangenheit zu versetzen. Andererseits recyceln wir aber auch Geborgenheitserfahrungen. Also die Vergangenheit ist mit dem Gefühl verbunden, boah, das war damals, Deutschland war noch ein Auenland, das war stabil, wir waren Wirtschaftsexportweltmeister, Fußballweltmeister und unter Angela Merkel fühlten wir uns irgendwie noch gut versorgt. Also die Seelenenergie driftet sehr stark zurück ins Gestern.
Jetzt haben Sie aber geschrieben, da gibt es doch deutliche Unterschiede zwischen den Generationen. Ne, die Boomer scheinen damit ja auch noch positiv umgehen zu können, aber die Jugend ist doch arg verschreckt.
Ja, bei den Boomern erleben wir, also die Menschen, die 50 plus sind, 60 plus sind, die erleben natürlich auch die Nachspielzeit, die sind aber auch in ihrer eigenen Biografie in einer Art Nachspielzeit. Also da trifft die kollektive Nachspielzeit die individuelle Nachspielzeit und wir erleben als Grundtendenz bei der Generation 50 plus, wir haben sie in einer großen Studie als die Generation Jetzt-Ich bezeichnet, also schon den starken Wunsch, wir wollen unseren Lebensabend versüßen, wir wollen die Früchte eintragen, wir wollen jetzt wirklich mit Leib und Seele aus den letzten Jahren oder Jahrzehnten, die uns noch bleiben, was machen. Während wir ein ganz anderes Bild bei der jungen Generation haben, bei der jungen Generation erleben wir eine Situation, dass die jungen Leute uns sagen, ja, sie spüren, dass Deutschland auf dem absteigenden Ast ist. Sie merken aus Made in Germany ist Marode in Germany geworden. Sie haben große Sorgen, was Zukunft, Rente oder ihre Daseinsvorsorge anbelangt. Sie realisieren, wie schwierig es ist, in den Großstädten Wohnraum zu beziehen. Also die blicken viel, viel düsterer in die Zukunft. Und in dieser erlebten Destabilität spüren sie, ihnen bricht der Rückhalt in der eigenen Generation weg. Also wir haben eine große Jugendstudie gemacht, die ich im Buch beschreibe. Und ein Zitat, was mir im Ohr geblieben ist von einer jungen Frau, die sagte, wir haben keinen Generationskonflikt, sondern wir haben einen Konflikt in unserer Generation, weil die jungen Leute erleben ständig, vor allen Dingen in sozialen Medien, sie posten etwas und sie ernten einen Shitstorm, sie machen sich angreifbar, sie werden gedisst oder gedisliked oder gecancelt. Das heißt, eine Grundsorge junger Leute ist, boah, ich muss total aufpassen, was ich sage oder was ich poste. Immer droht die Gefahr, dass ich ordentlich Gegenwind bekomme, dass ich bestimmt aus bestimmten Sozialkreisen rausfliegen. Und das führt bei jungen Leuten häufig zu einer Art Tarnkappenstrategie. Wir haben gemerkt, aus Angst, sich angreifbar zu machen, beziehen viele junge Leute nicht entschieden Positionen. Also sie setzen wirklich die Tarnkappe auf und agieren nicht, wie wir das aus früheren Generationen kennten, dass gerade die Jugendzeit eine Zeit ist, wo man lautstark agiert, wo man manchmal auch in seinen Thesen übers Ziel hinausschießt, sondern man versucht, sich so chamäleonartig einzupassen und anzupassen. Das führt aber, ich nenne das, zu einer gestauten Ausdrucksbildung. Also die Seelenenergie, die sich ja positionieren will, die in den Streit eintauchen will, die sich auseinandersetzen will, die wird eingehegt und eingedämmt. Und das schafft zwar erstmal eine Befriedung, führt aber langfristig bei vielen jungen Leuten zu Symptomen, zu Unruhezuständen, zu Schlafstörungen, zu depressiven Anwandlungen. Das heißt, die gestaute Ausdrucksenergie wird in Symptome verwandelt.
Und politisch bedeutet das ja, Sie haben es schon angedeutet, dass praktisch, ja, es jetzt keine gesellschaftliche Bewegung gibt, ne, die auf eine Zukunft oder auf einen Morgen geht, sondern alle sind so ein bisschen in der Deckung.
Alle sind ein bisschen in der Deckung und die zentrale psychologische Diagnose, die ich in dem Buch Wir Krisenakrobaten mache, ist die gestaute Bewegungsenergie, also diese Lebenskonstruktion, die ich beschrieben habe, wir ziehen uns zurück, wir spannen einen Verdrängungsvorhang, wir verschanzen uns in unseren vertrauten sozialen Bollwerken. Das führt dazu, dass man das Gefühl hat, man ist nicht an großen Entwicklungen beteiligt, man ist in einer um sich selbst kreisenden Selbstbezüglichkeit. Und viel unserer Energie ist wirklich gestaut und wir erleben das im Moment an den politischen Debatten, an der gärenden Unzufriedenheit. Die gestaute Bewegungsenergie führt zu Unzufriedenheit, zu Empörungswellen. Also das, was wir immer wieder als Empörungswelle erleben, ist ein Versuch, diese gestaute Bewegungsenergie zu kanalisieren. Wir erleben Übersprungshandlungen, dass man in ganz anderen Feldern versucht, irgendwie seine Energie zu kanalisieren. Wir erleben die Zunahme von Verschwörungstheorien. Und ich glaube, wir kommen aus diesem gestauten Energieverhältnis nur raus, wenn es gelingt, wieder klare Handlungsdirektiven gesellschaftlicher, politischer Art zu entwickeln, wo die Menschen das Gefühl haben, sie sind daran beteiligt, sie können mitwirken und sie folgen einem kollektiv anerkannten Ziel.
In Ihrem Buch tauchen ja Donald Trump und Elon Musk als ein bisschen als Erlösungsfiguren, ich sage mal in Anführungszeichen, auf. Der eine als Versprecher einer magischen Führerkultur, der andere als Visionär technologischer Lösung. Was sind das für Sehnsüchte, die da erfüllt werden?
Ja, angesichts dieses Zustand, dass wir im Stau feststecken und so das Gefühl haben, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie sich unsere Welt verwandelt. Wir stehen vor einem Sprung ins Ungewisse. Das Grundgefühl da ist da, wir kommen in eine Zukunft, die wir gar nicht ermessen können. Angesichts dieser Unsicherheitslage erwachsen zwei diametral entgegengesetzte Erlösungssehnsüchte, die ich beschreibe. Die eine Erlösungssehnsucht, die hängt sehr stark mit der KI zusammen. Also durch die künstliche Intelligenz und die jetzt entstehenden Assistenzsysteme, die uns wie in Köln die Heinzelmenschen in Zukunft einen Großteil der Arbeit abnehmen, erleben wir eine neue Ära der Effizienz, der Vernunft, der Hypo-Objektivität, weil der Ratschluss der KI ist der menschlichen Entscheidung überlegen. Und die Hoffnung ist, dass die KI stellvertretend für uns viele Daseinsprobleme, unter denen wir im Moment leiden, abräumen. Also Hungersnöte, Klimawandel, kriegerische Prozesse, kann man die nicht sozusagen durch die Hypervernunft der KI abräumen. Das andere ist die diametral andere Sehnsucht, die figuriert sich um Donald Trump. Trump ist sozusagen ein neuer Stammesführer und wir erleben in der subjektiv erlebten Not einen Rückgriff auf eine Stammeskultur, die wir in der Bronzezeit hatten. Das hieß damals Totemismus. Die Menschen scharten sich um ein Totemtier. Interessanterweise das Wappen der Republikaner ist der Elefant und Trump gebiert sich wie der fleischgewordene Elefant. Also er trampelt, er trompetet, er ist der Elefant im Porzellanladen. Aber für die Menschen ist das ein Ausdruck, dass er stammesverwandt ist. Also die Menschen haben das Gefühl, ja, wir sind alle irgendwie, wir haben alle diese Elefantenseele, wir wollen groß und stark werden, wir wollen Amerika wieder groß machen. Und diese totemistische Struktur, die einerseits eine große Einigung in der Anhängerschaft bedeutet, andererseits mit dem Versprechen einer magischen Kraftentfaltung verbunden ist, das erscheint uns erstmal so etwas absurd. Aber wenn wir in unsere eigene Entwicklung zurückblicken, dann merken wir, im Kindergarten hatten wir auch so diese Totemgruppen. Im Kindergarten gibt es die Delfinengruppe, die Löwengruppe, die Adlergruppe, die Elefantengruppe. Und die Kinder im Kindergarten haben auch das Gefühl, ja, wir als Adlergruppe sind der Löwengruppe überlegen, weil wir unsere Schwingen ausbreiten können, weil wir den Überblick haben. Und die Löwengruppe sagt, nein, wir sind die Stärkeren, weil wir die größere Mähne haben und lauter brüllen können. Im Fußball finden wir auch so dieses Totemistische, wenn die Fohlen gegen die Geißbocke oder die Zebras gegen die Pinguine antreten. Das war jetzt Eishockey. Aber wir erleben wirklich in diesem totemistischen Rückgriff eine ganz andere Wirklichkeitskonstruktion, wo es nicht mehr um Logik, Vernunft und Diskurshoheit gibt, sondern Trump wirkt dann authentisch, wenn er trampelt und wenn er posaunt.
Was wäre denn eine alternative Form, mit dieser Frustration und diesen vielen Konflikten umzugehen? Sie sagen, man muss die Menschen wieder mehr beteiligen an Prozessen. Wie kann das aussehen?
Also wenn wir auf unsere jüngere Geschichte zurückblicken, gab es ein knappes halbes Jahr, wo wir in unseren Studien erlebt haben, da war eine große Einigkeit, aber auch eine große kollektive Selbstwirksamkeit in Deutschland. Und das war während der Energiekrise. Während der Energiekrise, als Russland sozusagen den Gashahn zudrehte, war auf einmal eine veritable Bedrohungslage da. Man hatte das Gefühl, wenn wir jetzt nicht gemeinsam sparen, dann erleben wir einen kalten Winter und dann droht die Gefahr eines Blackouts. Das führte aber dazu, dass fast alle Menschen in Deutschland das Gefühl haben, ja, das ist jetzt ein wichtiges Ziel, wir wollen sparen, wir wollen im Alltag zu Spartanern werden. Jeder hatte auch das Gefühl, er hat die Selbstwirksamkeit, um an der Armatur oder am Hahn zu drehen und Energie zu sparen. Und dazu kam, die Menschen hatten den Eindruck, ich stehe nicht alleine mit meinem Spar, mit meiner Sparbereitschaft, sondern die Nachbarn ziehen mit, die Industrie, die spart auch Energie und die Politik bemüht sich um alternative Formen, um LNG-Terminals. Da hatten wir das letzte Mal einen großen Schulterschluss. Und das wäre sozusagen auch die große Herausforderung. Wie kriegen wir wieder klare Handlungsdirektiven, die von der Mehrheit der Gesellschaft als sinnvoll erachtet werden und die den Leuten das Gefühl geben, hier will und hier kann ich mitwirken.
Jetzt sagen Sie ja Krisenakrobaten, das hat ja auch was Positives. Also wir schaffen es ja irgendwie auch mit dieser Weltlage umzugehen und finden da für uns auch Kraftquellen, um das durchzustehen. Was sind denn diese Kraftquellen?
Wir beobachten drei Kraftquellen. Das erste ist, wir sind sehr stark dabei, uns selbst zu optimieren. Also die Menschen beschreiben uns, sie gehen ins Fitnessstudio, sie stellen ihre Ernährung um, sie joggen, sie pflegen ihren Garten, weil das so Felder sind, wo man merkt, aha, ich kann mich selbst optimieren. Eine zweite Kraftquelle ist die Wohlfühloase. Also man verbringt mehr Zeit in den eigenen vier Wänden, aber man ist auch bereit, es sich schön zu machen, die Wohlfühloase auszustaffieren. Für diejenigen, die es sich leisten können, ist die erweiterte Wohlfühloase dann der Garten oder auch Mallorca, wo man dann einige Tage oder Wochen im Jahr verbringt. Die dritte Kraftquelle, das sind die sozialen Bollwerke. Und das ist aber eine Kraftquelle aus psychologischer Sicht, die uns einerseits sehr viel Stärkung gibt, weil die Menschen stellen sich seit der Corona-Zeit die Frage, auf wen kann ich in der Krise bauen und vertrauen? Wer gibt mir einen sicheren Rückhalt? Und dadurch werden in den sozialen Bezügen entwickelt sich so eine Art Wagenburg-Mentalität. Das stabilisiert erstmal, ist aber für unsere lebendige Demokratie problematisch, weil uns die Menschen in den tiefen Interviews auch sagen, sie haben begonnen in den letzten Monaten und Jahren, all diejenigen, die anstrengend sind, die eine andere politische Meinung haben, auszusortieren. Das heißt, man verschanzt sich im Kreise der Gleichdenkenden. Die Silos werden immer selbstähnlicher und die Bubbles und Gruppierungen und Wagenburgen, die sich entwickeln, die werden in ihrem Standpunkt auch immer hermetischer, weil sie nicht mehr im Austausch mit Andersdenkenden sind. Also das ist eine Sache, die mir große Sorgen macht. Wir laufen Gefahr, die Streitkultur zu verlieren. Und wir haben Solidarität nicht mehr im großen Ganzen, nur noch in den gesellschaftlichen Silos. Ich spreche daher von einer Silodarität, die Solidarität abgelöst hat. Und wir erleben jetzt schon in einer aktuellen Studie über die Verbundenheit in Deutschland, dass 89% der Leute sagen, ja, sie haben das Gefühl, die Aggressivität im Miteinander wächst, wir sind nicht mehr verbunden, die Gesellschaft entzweit und entfremdet sich immer mehr, weil es nicht mehr die Begegnungsräume gibt, wo man einen Perspektivwechsel vornimmt und wo man dann in der Lage ist, über den Streit und über eine konstruktive Auseinandersetzung den anderen zu verstehen. Und wenn ich den anderen nicht verstehe, wird es auch schwieriger, einen Kompromiss zu erzielen.
Zum Schluss, wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen würden, was wäre so ein Kick gewesen, der Gesellschaft wirklich hilft, da rauszukommen? Also wann würden Sie in 5 Jahren sagen, wir sind an einem guten Punkt gekommen, wir haben das gut bewältigt?
Also wir können natürlich jetzt einerseits darauf warten, dass die Technologie die Probleme löst oder wir delegieren alles an die Regierung, die sollen alleine den Karren aus dem Dreck ziehen. Das wird meines Erachtens nicht so funktionieren. Ich glaube, es ist wichtig von der Regierung, dass man sich sozusagen dieser Demoskopie-Gefolgschaft löst, dass man Pläne, Masterpläne entwickelt, die eine große Tragweite für die Zukunft haben, wo die Menschen das Gefühl haben, aha, ne, das ist zwar schwierig, aber ich bin bereit, für dieses Ziel meine Komfortzone zu verlassen und mitzuwirken. Was aber ganz, ganz wichtig ist, dass jeder in seinem Kreis anfängt. Also ich glaube, wir brauchen als lebendige Demokratie die Bereitschaft zur Auseinandersetzung. Und das, was ich eben beschrieben habe, dass wir alle aus dem Bekanntenkreis aussortieren, die anstrengend sind und andere Meinung sind, das führt in eine gigantische Sackgasse. Also die Frage ist, sind wir bereit, uns auch mit Leuten, die komisch sind, an einen Tisch zu setzen? Das heißt ja nicht, dass wir unsere Haltung aufgeben, aber ich glaube, wichtig ist es, im Streit dem anderen zu zeigen, ich teile zwar deine Meinung nicht, aber ich respektiere dich als Mensch. Und wenn das gelingt, dann begegnen wir so dieser Entsolidarisierung der Gesellschaft.
Der Psychologe Stefan Grünewald war das im Gespräch mit Verena Gonsch. Sein neues Buch »Wir Krisenakrobaten – Psychogramm einer verunsicherten Gesellschaft« ist soeben im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. 256 Seiten, kosten gebunden 24 Euro, als E-Book 19,99 Euro.
NDR Kultur.